Du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und interviewe die Anwenderinnen und Anwender der Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Stefanie Müller. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, ich grüße dich.
Magst du dich einmal für unsere HörerInnen vorstellen? Wer bist du? Was machst du gerade? Wo kommst du her?
Also, ich bin Steffi. Ich glaube, Stefanie hat, sagen nur meine Eltern zu mir und das nur in Ausnahmefällen. Ich bin gebürtige Leipzigerin, wohne auch hier wieder, zum Glück seit 3 Jahren. Und beruflich bin ich im Bereich der Organisationsentwicklung, systemischer und agiler Coach, Facilitator, Interims hin und wieder Scrum Master in den letzten Jahren auch gewesen. Genau, und ich darf das zum einen im KI-Lab oder also kurz vorm KI-Lab lang vorm ist Anwendungslabor für künstliche Intelligenz und Big Data. Das ist am Umweltressort angesiedelt, also klassischer öffentlicher Dienst, aber so ein explorativer Klecks, sage ich immer. Und zum anderen mache ich das mit einer Freundin, da haben wir noch eine Firma, 12 Grad Coaching, wo wir diese Themen auch in der Nebentätigkeit sozusagen machen, co-kreative Workshops etc.
Genau, und du warst lange Zeit Soldatin, hast du mir eben noch erzählt, und bist Reservistin und auch dort kommen manchmal noch Workshops um die Ecke.
Genau, also ich war relativ lange Zeit Soldat, habe dann, jetzt auch schon wieder vor sehr vielen Jahren die Bundeswehr verlassen, also man scheidet ja dann aus. Und bin mehrere Jahre schon Reservistin. Das heißt, ich kann immer mal wieder die Uniform anziehen, bin dann auch wirklich mit allen Rechten und Pflichten Soldatin und bringe dann aber meine Expertise, die ich so in den letzten Jahren aufgebaut habe, meine zivile Expertise in die Bundeswehr, ins Militär. Und in den letzten Jahren bin ich da bei der Marine und darf dann da hin und wieder auch so Workshops im Bereich Agilität, agile Schulungen, also was heißt eigentlich agiles Arbeiten? Ist das was für uns beim Militär und auch viel Deliberating Structures einsetzen, beziehungsweise habe das aktiv gemacht.
Dann erzähl uns doch gerne nochmal, wie bist du zu den LS gekommen? Was war dein erster Berührungspunkt und wie quasi hast du dich dann in die Praxis hineingefuchst?
Ich habe im Vorfeld echt überlegt, was war mein erster Berührungspunkt und tatsächlich meine Freundin, die auch heute noch bei der Marine ist, mit der ich relativ lange da, als ich Reservistin war, zusammengearbeitet habe, hatte das Buch von Daniel Steinhöfer im Regal stehen und wir haben das, glaube ich, relativ lange nicht angeguckt, weil man hat ja in dem Metier immer sehr viele tolle Fachbücher, die man sich besorgt und dann stehen die da und man schafft nicht, die zu lesen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Ja.
Und dann hatte sie irgendwann das mal rausgezogen und gesagt, guck mal rein. Und sie wusste, ich bin so jemand, so ein Dieb dabei. Ich lese was und dann innerhalb von einer Nacht lese ich das durch, verarbeite das und will das dann sofort machen. Und dann hatte ich das Buch mir angeguckt und gesagt, oh, das sollten wir machen, das ist mega. Und das beantwortet viele Probleme, die wir haben, wo wir mit Methoden nicht weiterkommen. Und dann kam eins zum anderen. Ich hatte gesagt, komm, lass uns mal bei Daniel so ein Vormittagsworkshop, er macht ja da virtuelle Vormittagsworkshops und dann war ich nach dem ersten total angefixt sozusagen und habe gesagt, das muss ich machen. Und dann war das aber so eine Zeit, da bin ich dann von der Marine zum KI-Lab gewechselt und habe dann meinen Arbeitgeber überzeugt, dass das ein absoluter Mehrwert wäre, mir doch mich da zu unterstützen. Und dann habe ich über ein Jahr jedes Modul bei Daniel belegt.
Wow.
Also ich war dann wirklich aller 2 Monate gefühlt immer in Hamburg mal oder virtuell und habe mir eigentlich fast den gesamten Kanon bei ihnen, also da mich durchgewühlt, auch mit der ein oder anderen Träne. Also gerade Wicked Question haben mich am Anfang echt, echt herausgefordert oder ich weiß gar nicht was noch, Improved Prototyping, obwohl ich selber als Kind und Jugendliche Theater gespielt habe, hat mich das auch irgendwie mit Fragezeichen zurückgelassen. Genau, und dann habe ich parallel aber, weil ich gemerkt habe, die Liberating Structures musst du einfach anwenden. Ne? Also so wie ihr im Podcast ja propagiert, du musst es tun. Und da hatte ich das Glück im KI-Lab mit meinen KollegInnen so, also sehr angetane Versuchskaninchen. Also ich habe dann einfach alle möglichen Formate, die ich eh schon auf der Pfanne hatte, immer versucht, mit Liberating Structures anzureichen, wo ging. Und das war so ein bisschen, wie ich dann wirklich mittlerweile das Teil meiner Arbeits-DNA geworden ist, würde ich sagen.
Du hast gesagt, als ihr das Buch hervorgeholt habt, habt ihr es mal reingeschaut habt, da waren Dinge, die Probleme gelöst haben, die ihr bisher hattet. Welche, weißt du noch, welche das waren?
Also ich würde sagen, also das waren so dieses einmal dieses Thema. Ich habe mich viel vorher mit Komplexitätstheorie, mit systemischer Theorie beschäftigt. Fand das alles sehr faszinierend. Ich habe auch eine relativ lange systemische Coach-Ausbildung gemacht und habe aber gemerkt, dass dieses Setting oft, obwohl ich auch ein Team- und Gruppencoach-Ausbildung gemacht habe und also alles Mögliche, dass viele dieses Setting Leute in diese explorativen Räume oder Reflexion zu bringen, wenn das nicht so ein klassisches Klient-Einzelsetting ist, wo die Leute eh schon aktiv zu dir kommen und sagen, ich würde gerne mal ein Problem, ich habe ein Entscheidungsproblem, Zielkonflikt, was auch immer, dass das in Gruppen oder in den meisten Systemen, gerade im öffentlichen Dienst, nicht funktioniert. Also ich habe die Leute da nicht hinbekommen dieses Thema Struktur. Also ich bin auch ein Typ, ich habe gerne Struktur an vielen Stellen, nicht an allen, aber an vielen. Und unser Gehirn, also ich sage immer, die LS sind sehr gehirnfreundlich, weil sie ja eigentlich sehr kleine, klare, also meistens kleine Interaktionsformate bieten. Und ich fand halt dieses Intro im Buch ganz, also das hat mich abgeholt, weil Henry und Keith sind ja los und haben eigentlich geguckt, was gibt's so da draußen. Und haben das so in so einen Baukasten gegossen, auch wenn diese Werkzeugmetapher immer ein bisschen ausgenuddelt ist. Aber im Prinzip war das so, okay, es vereint ganz viele Dinge, die ich auch hatte und nicht so richtig manchmal wusste, wie bringe ich das in die Anwendung, auf so einem kleinen, umsetzbaren Niveau. Und dann diese Idee dieser Strings, also dass ich mir Workshops daraus baue und all das Wissen, was du ja eh schon hast, was, wenn du Agile Coach bist, wenn du irgendein anderes Framework schon hast oder damit gearbeitet hast, das ist alles, kann das weiter existieren, sondern du reicherst es nur mit LS an und gibst dem Ganzen eine Struktur. Und was ich super fand, also es reduziert auch einfach diese kognitive Überlastung. Also ich werde ganz oft für Strategie-Workshops auch angefragt und merke, die Leute sind einfach so ein bisschen überwältigt von allem. Und ich versuche denen dann immer mit zu zeigen, mit diesem Liberating Structure, das ist einfach, das ist kein Allheilmittel, sondern das ist eine Einladung, einfach mal zu gucken, wie kriegen wir jetzt diesen Wust, dieses Chaos sortiert. Und es gibt manche LS, wo ich sagen würde, okay, die fordern, das ist ein anderes Niveau, das ist auch gut, weil es ein komplexeres Problem bearbeitet, wie Wicked Questions, Integrated Autonomy, da muss man sich so ein bisschen erst hintasten, du brauchst einen Purpose, um da überhaupt das zu machen, ne? Und dieses Thema, das war der zweite, dieses zweite Komponente. Ich habe immer wieder in Workshop-Formaten oder so Training, interaktive Workshop-Sessions, wo es um dieses Thema erfolgreiche Teamarbeit, also die Google-Studie, ne, Project Aristoteles oder so heißt es ja, was diese Erfolgsfaktoren sind. Und da ist ja Platz 1 psychologische Sicherheit. Und dann erzählst du das den Leuten und die sagen, alle, ja, klar, genau das ist es. Und dann, wie mache ich das jetzt? Also wie schaffe ich denn im Team psychologische Sicherheit, ohne jedes Mal in jedem Meeting mit allem jetzt erstmal GFK üben zu müssen, also oder gewaltfreie Kommunikation? Und da fand ich, die Liberating Structures sind halt ein richtig niedrigschwelliges Angebot und konkretes Hilfsmittel, um zu sagen, das sind Methoden, um psychologische Sicherheit in den unterschiedlichsten Facetten zu ermöglichen. So, das waren eigentlich so diese zwei Sachen, die, wo ich das Gefühl hatte, genau das ist das, was ich gesucht habe.
Ja, und du hast ja auch gesagt, dass du große, komplexe Fragestellungen herunterbrechen kannst durch einen String. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also ich sage immer am Ende des Tages, du kommst in einen Workshop mit viel Arbeit rein, du hast im Vorfeld schon viel Arbeit reingesteckt. Der Workshop selber ist richtig viel Arbeit, anstrengend, kostet Ressourcen und dann purzelt nochmal viel Arbeit raus. Aber du hast zumindest das Gefühl, dass du diesen roten Faden, also dass du praktisch, ich sage immer, stellt euch vor, wie so eine Wäscheklammer, wo ihr das aufhängt. Und man hat zumindest was, wo man weiterarbeiten kann. Und das finde ich ist bei Liberating Structures, also ich mache es jetzt standardmäßig, glaube ich, also standardmäßig ein Gänsefüßchen. Glaube ich, habe jetzt schon. Also es ist eine Handvoll oder jetzt sogar mehr Strategie-Workshops damit mit dem Purpose to Practice. Und ich finde, der ist ja, wenn man den einmal so ein bisschen dieses Grundkonzept von dem Purpose to Practice verstanden hat, kann man den auf jedes Projekt anwenden. Und damit kann man, also ich sage, gefühlt jedes Problem eigentlich zumindest erstmal verstehen. Also es geht ja gar nicht ums Lösen. Also ich versuche mal die Leute weg von diesem Lösungsmodus zu bringen, dass wir automatisch schnell reingehen, vor allen Dingen beim Militär. Dieses Problem, okay, was machen wir? Fertig. Wir haben noch gar nicht verstanden, warum, was das eigentliche Problem ist oder das Problem hinter dem Problem. Und die Liberating Structures sind halt die perfekte Einladung, gerade wenn du nur Nine Whys machst, erstmal zu verstehen, worum geht es hier eigentlich und was wollen wir eigentlich bearbeiten. Und ich finde, das ist die halbe, also ich persönlich finde immer, das ist die halbe Miete, wenn du dich mit komplexen Fragestellungen beschäftigst. Erstmal zu verstehen, was ist das Problem, was hat das mit mir zu tun, also mit mir als Einzelperson, mit mir in dem jeweiligen System, also in dem Projektteam, in der nächstgrößeren Ebene, und dann darüber hinaus. Und das Einzige, woran ich mich noch nicht dran getraut habe, und das hat Daniel, glaube ich, zweimal in der Ausbildung angeteasert, einmal mit Erik, also seinem Kollegen damals bei Holisticon, und nochmal an anderer Stelle ist Panarchie. Ich habe mich da versucht, mal mit zu beschäftigen. Auch hier wieder, da fehlen mir Bilder. Ich glaube, irgendwann muss ich mir das mal bei Daniel angucken, wo er das woanders macht. Also das wäre so ein Traum, so ein Wunsch mal, aber mal gucken, ob das Wirklichkeit wird. Ich glaube, das Panarchie, so wie ich es verstanden habe, wäre für viele im öffentlichen Dienst oder auch für viele größere Organisationen auf dieser Top-Management-Level, also um es mal mit Unternehmenssprech sozusagen, also auf dieser Ebene, ich glaube, das würde vielen super helfen. Aber ich habe es mir noch nicht getraut, es zu induzieren oder zu benutzen.
Es gibt ja eine Folge bei uns auch mit Olli Kopp, glaube ich, Panarchie. Damals noch an der Ebers aufgenommen, die habe ich mir auch schon angehört. Es ist aber wirklich eine der Structures, da muss man schon mit einer Organisation ernsthaft arbeiten, dass die das auch wollen, weil man natürlich irgendwie diese Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ebenen darstellt. Und dann passieren natürlich auch Dinge. Und wir wissen es ja selber in Organisationen, viele Ebenen arbeiten ja gar nicht miteinander und kennen ja gar nicht, was die in Ebene anrichten, weil wir halt immer noch das telleristische Silosystem dann dahinter haben, nach dem Motto, nach mir die Sinnflut und meine Abteilung ist abgeteilt und dementsprechend, dein Problem ist nicht mein Problem. Auf der Gesamtebene ist es aber ein Gesamtproblem und das ist halt, das macht's deutlich und dann brechen klassische Muster zusammen und das gefällt, glaube ich, vielen Unternehmen nicht und vielen Leuten, die darin arbeiten, nicht. Anschlussfrage. Hast du einen Unterschied oder wenn du jetzt nochmal auf deine Zeit die Workshops in der Marine oder ja, in der Marine zurückguckst, gab es da so Dinge, die gut funktioniert haben und Dinge, die auch gar nicht funktioniert haben und die Leute gesagt haben, ja, das ist nicht relevant für uns, das zu besprechen und diese Structure oder so reden wir ja nicht miteinander?
Also, was sehr gut, finde ich, funktioniert hat, es gibt, meine Freundin hat in der Marine ein sogenanntes Female Leadership Programm entwickelt. Könnte man jetzt auch eine lange Geschichte erzählen, mache ich jetzt nicht, aber sehr wertvolles Programm, wo es darum geht, Frauen in Führungspositionen, und das wird wahrscheinlich nicht nur Frauen innerhalb der Marine betreffen, sondern, oder auch nicht innerhalb der Bundeswehr, sondern vielen Stellen, dass du oft noch dieses Phänomen, und das habe ich auch in meinen ganzen Jahren beim Militär gemerkt, Frauen sollen bitte in dieses männliche Code, also das übernehmen und männlich führen. Und sie werden gar nicht gefragt, wie möchtest du eigentlich als Frau führen? Oder wie möchtest du als, gehen wir jetzt mal darüber hinaus, also als queere Persönlichkeit, ja? Also was heißt es denn, wenn ich führe, also ich als ganze Person? Und diese Leute in diesen Fragen, diesen Reflexionsraum zu bringen, das passiert ja nicht. Das war die Intention für das Programm. Und im Vorfeld haben wir uns natürlich auch viel ausgetauscht. Was sind so mögliche Methoden? Und ich habe gesagt, Troika. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da drauf gekommen ist oder ich. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Aber das Troika, das ist so ein Standard, um dann praktisch die Frauen, die in dem Programm sind und dann zu den Workshops kommen, machen regelmäßig Troika. Ich weiß, beim ersten Durchgang, wo ich noch sehr oft dabei war, da hat es sehr gut funktioniert. Es ist am Anfang für die Menschen, die es noch nie gemacht haben, extrem ungewohnt. Dieses Umdrehen, dieses nur zuhören und nicht senden können. Das ist per se vor allen Dingen für Führungspersönlichkeiten im Militär sehr schwierig, weiß ich, weil die immer zu allem was zu sagen haben. Aber manchmal passiert ja mehr, wenn ich einfach mal wirklich zuhöre, echtes Zuhören. Und das finde ich ist eine sehr wirksame Methode. Und ich habe die letztens auch wieder auf einer Führungskräfteveranstaltung bei mir hier im Umweltressort benutzt und eingesetzt und auch erst wieder diese Irritation gehabt. Und dann als Feedback danach habe ich ein WWW gemacht und gefragt, was ist denn dazu passiert und was, ne, so what und was macht er jetzt daraus und so weiter. Und dann kam auch zurück, also dieses Troika, das ist ja, also erst ganz komisch und dann super, das muss ich jetzt bei mir auch machen. Viel besser als die normale kollegiale Fallberatung, die ich überhaupt nicht mehr gerne mag, weil die Leute sich hinsetzen mit ihrer Kaffeetasse und dann halt anfangen zu seiern. Und in dieses, ich lasse mich jetzt fallen und aber nicht in dieses, okay, du möchtest doch jetzt kollegial beraten werden. Wie wollen wir das denn machen, wenn du die ganze Zeit in diesem Problemraum bleibst, ne? Und ja, Troika funktionierte gut, Bonto for all und Impromptu ist sowieso Standard bei ihr, auch bei allen Workshops, weil das Sachen sind, die gehen, die tun nicht weh, die sind erstmal komisch, aber die Leute machen mit. Und darüber hinaus, ich habe das Tris einem Kameraden, also man sagt ja bei der Bundeswehr Kamerad, nicht Kollege, ne? Der hatte mich gefragt, der suchte nach einer Methode für jemanden, der angefragt hatte für einen Workshop und ich empfohl ihm dann das Tris. Und dann meinte er, okay, das ist ja ganz verrückt mit dieser Kopfstandmethode und ich so, probier mal aus. Und das sind dann aber Sachen, wo ich immer sage, muss ja, Workshops und auch LS sind ja wie so ein Schnipsgummi oder wie so ein fürs Wegglas, ja, so ein Gummi. Und du dehnst den manchmal auf und manchmal reißt er. Und ich habe auch in meinem System, ich weiß gar nicht, ob ich das bei der Bundeswehr mal probiert habe, ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich weiß einmal mit Spirit Journaling, da kannst du Leute auch verlieren, obwohl ich das super gerne mache. Aber die denken am Anfang erstmal, okay, jetzt ist sie ganz auf der ESO-Schiene abgerutscht, wenn ich sage, jetzt mit dem Stift bitte mal einmal diesen Kreis malen und diese Schnecke. Und ich glaube, ich habe es deswegen, ich habe es in meinem System, also im Umweltressort mit den Leuten gemacht. Und habe dann entschieden, in der Bundeswehr werde ich das gar nicht probieren, weil dass die Leute diesen Schnipsgummi reißt. Und das ist ja immer so, auch manchmal so eine situative Geschichte, welche LS könnte jetzt hier funktionieren? Und das mache ich tatsächlich ein bisschen auch nach Bauchgefühl, bin ich da alleine zu zweit, zu dritt. Also ich mache ja Workshops zum Glück, nicht nur alleine. Und es ist tatsächlich so, dass du kannst den Leuten diese Liberating Structures musst du im militärischen Kontext viel stärker induzieren, also sagen, wo das herkommt. Also so würde ich das machen, um den Leuten so ein bisschen zu zeigen, das ist kein Hokuspokus, das ist tatsächlich sogar auch zum Teil wissenschaftlich wirklich fundiert. Und trotzdem sind die Leute, diese Formate, die sind ja so krass an diese Mikrostrukturen, Statusrunde, Präsentation, Befehl und Gehorsam gewöhnt. Und ich kann da wiederum auch verstehen, dass sie aus diesem Raum, wenn du da nie rausgehst, und dann auf einmal kriegst du so fett so einen Strahler ins Gesicht, dass das natürlich Leute stresst und Leute nicht unbedingt eine produktive Arbeitshaltung bringt. Insofern glaube ich, viele Liberating Structures, die ich auch meiner Freundin bei der Marine empfehle, sage, hey, ich habe letztens, weiß ich nicht, das Caravan Consulting ist zum Beispiel einer meiner liebsten LS. Ich habe sie bei mir allerdings umtaufen müssen in Expedition Consulting. Ich muss das nochmal irgendwann mit Daniel besprechen. Da sagte sie, oh, das ist viel zu, nee, da verliere ich die. Da verliere ich diese Herren. Das sind ja meistens Männer tatsächlich beim Militär. Genau, ja.
Aber da habt ihr trotzdem diese Schere im Kopf, ne? Nach dem Motto Spiral Journaling mache ich gar nicht, weil das ist denen zu ESO, obwohl man es eventuell induzieren könnte und sagen, das, ne, die das vorher als Konzentrationsübung, Achtsamkeitsübung. Ich meine, auch ich brauche ja eine gewisse mentale Resilienz, wenn ich mal auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden sollte. Ja, gibt
Definitiv. Also ich bin auch der Meinung, es gibt mit Sicherheit, ich meine, die Marine, das sind 14.000 Menschen. Und in der Bundeswehr, im gesamten Geschäftsbereich, das sind, ich glaube, ich kann die aktuellen Zahlen, aber ich glaube, so 500.000 Menschen sind das, Zivilangestellte wie Militär. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch einige oder vielleicht sogar eine größere Gruppe an Menschen gibt, die sagen, das finde ich spannend, das würde ich gerne machen. Aber ich habe nicht sozusagen die Strahlkraft zu sagen, hey, oder vielleicht ergibt sich das. Ich bin ja immer so ein Fan von Graswurzelbewegung und versuche halt an jeder Stelle, wo geht, die Liberating Structures auch knallhart wirklich als Botschafterin oder fast werblich schon zu sagen, ist wirklich mega, müsst ihr ausprobieren.
Ja.
Am Ende des Tages ist aber auch meine Erwartungshaltung einfach die, ich bin doch schon froh, wenn die One-to-For-All machen oder WWW. Also, und das ist doch schon ganz viel. Und wenn sie das mitnehmen und wenn sie das im Alltag tatsächlich für eine Lagebesprechung benutzen, das kann man nicht sagen. Und das Gleiche ist ja auch in meinem System, im KI-Lab beziehungsweise im Umweltressort. Ich bin dann einfach immer froh, wenn ich irgendwo mitbekomme, und das bekommst du ja dann als Coach, bist du ja immer meistens irgendwo Gast. Du kriegst das ja gar nicht mit. Und wenn ich manchmal irgendwo wiederkomme oder dann mal so zufällig höre, ja, wir machen jetzt immer eine 15%. Also bei uns ist jetzt alles mit 15% oder wir machen jetzt One to for All, und die machen das von sich aus, ohne dass da ein Coach steht, dann sage ich mir immer, da ist doch eigentlich mein Wunsch erfüllt, den ich hatte. Also da ist, der mehr kann ich doch gar nicht wollen. So, das denke ich, dass das bei der Bundeswehr einfach bisschen das System einfach ein bisschen anders funktioniert, vielleicht länger braucht, weiß ich nicht. Also und ja, für viele ist in dem System, habe ich schon mitbekommen, was fremd ist, ist dann oft schnell so esoterisch. Es ist schade, und ich habe auch Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt einfach für mich stressmäßig gar nicht aushaltbar. Aber am Ende des Tages muss man auch Verständnis für dieses System einfach aufbringen. So, und auch für diesen öffentlichen Dienst, wo ich mich bewege.
Ja, klar. Ist ja die Frage, ob man als Systembrecher da reingeht oder als vorsichtige Impulsgeberin oder ob man einfach sagt, das ist ein Job, den mache ich und dann hinterher bin ich weg und komme nie wieder. Aber du hast ja eine Tradition dort halt, ne? Dadurch, dass ihr, dass du Reservistin bist und ihr das auch dann regelmäßig bei der Marine macht, habe ich verstanden. Sieht man ja vielleicht im Laufe der Zeit auch gewisse Veränderungen und dann ist es eigentlich nicht ganz egal. Da freut man sich halt, wenn die Leute sagen, ja, machen wir jetzt regelmäßig, ne? Ja. Wechseln wir einmal rüber jetzt zu dem öffentlichen Dienst. Ich meine, der anderen Form vom öffentlichen Dienst. Da habe ich so ein bisschen gehört, da hast du eine Gruppe von Leuten, die auf jeden Fall mehr verschiedene Structures machen wollen und auch können. Habe ich das richtig noch in Erinnerung?
Genau. Also ich habe die großartig, also ich sage mal, ich habe den großartigsten und gleichzeitig stressigsten Job. Ich arbeite nicht auf dem Bau, und auch bei der Hitze muss ich auch nicht draußen stehen. Das ist eine andere Kategorie, sagen wir es so. Aber ich habe also den schönsten Job, weil ich darf wirklich sehr maximal explorativ im KI-Lab unterwegs sein. Ursprünglich war es mal gedacht, dass ich, und das haben wir auch hin und wieder probiert, so dass ich als Scrum Master unterwegs bin. Aber das Framework funktioniert in der Konstellation, in der wir unterwegs sind. Gerade mit sehr, sehr kleinen Teams kannst du dieses Framework, die Rollen einfach nicht halten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, dann machen wir halt einfach nur mit agilen Methoden, oder agile Praktiken. Das ist doch vollkommen fein. Also so. Und in dieser Rolle habe ich halt, als ich die Liberating Structures mitgebracht habe, das war ja relativ schnell am Anfang, Menschen gefunden sozusagen, die, also ich habe da zwei Kolleginnen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite und auch sehr oft Workshops mache. Und da geht es in diese Richtung, nutzendenzentriertes Design von Anwendungen, überhaupt dieses Thema des Designs, also und der Prozessbegleitung. Das liegt ja sehr eng beieinander im öffentlichen Dienst und bei den Anwendungen. Und da habe ich gemerkt, das resoniert bei den Kolleginnen. Die eine kommt aus dem Design, also die kennt sich. Ich habe auch vor Jahren mal im Rahmen von Lego Serious Play dann auch Design Thinking gemacht und so weiter, und war auch da immer so ein bisschen so richtig, ja, ist nicht schlecht, aber ist noch nicht so 100% meins. Und die andere Kollegin ist bei uns als Product Ownerin unterwegs, und jeder hat so auf ihrer Spielwiese dann einfach, ich habe dann sozusagen angefangen irgendwann zu sagen, na Mensch, für diesen Auftrag, für diese Projekte, so rum, wenn wir mit den Leuten aus dem Umweltressort arbeiten, also Fachseiten, für die wir Anwendungen entwickeln sollen, machst du ja klassisch, habe ich dann immer gesagt, ja, wir müssen eine Auftragsklärung machen. Das kannte ich halt aus dem Coaching. Und dann guckten die so, okay, und dann habe ich einfach mal Kraft eigener Arroganz so einen Workshop auf Basis eines Purpose to Practice gemacht. Und das hat so gut funktioniert, dass wir dann ab da habe ich mit den Kolleginnen, die das wollten, für ihre Projekte immer so einen Auftragsklärungsworkshop gemacht. Also nicht nur, wir machen mal eine Stunde Vorgespräch, sondern wir machen einen ganzen Workshop daraus. Und alle wichtigen Stakeholder müssen schon da sein. Oder in dem Workshop kommt halt raus über Social Network Webbing, hey, da gibt es Menschen, mit denen wir sprechen müssen. Und dann habe ich ja immer 15% Lösung für diese jeweilige Gruppe. Was macht ihr jetzt mit denen? 15%ige Lösung. Wie geht ihr jetzt auf die zu und so weiter? Und das war so das Erste, glaube ich, wo wir so groß angelegt LS ausprobiert haben. Und dann hat sich die eine Kollegin auch entschieden, bei Daniel diese, da gab es mal, ich weiß nicht, ob er das noch macht, Scrum mit Liberating Structures für Krassen, hat das genannt. Und das hat sie dann auch besucht und war auch mega begeistert. Und am Ende, ob du jetzt mit Scrum arbeitest oder einfach nur agile Meeting-Formate oder was anderes machst, für Retrospektiven, für Reviews, die LS sind super vielseitig anwendbar. Und im Team selber kriege ich gar nicht immer, wir waren mal so über 30, jetzt sind so 25 Leute, kriege ich gar nicht von allen mit, wer was wie macht, aber ich weiß, dass das ein oder andere One-to-for-all und auch die 15%, die sind Standard bei vielen. Deswegen meinte ich, das geht halt immer relativ gut. Genau, und jetzt überlege ich gerade. Und wir haben jetzt schon ein paar Mal, wie gesagt, dieses Daniel, das Caravan Consulting, jetzt schon zweimal an Teamtagen gemacht, weil das ein ziemlich gutes Format ist, wenn du halt viel in Projekten arbeitest und die Leute gar nicht mitkriegen, was macht das Projekt und das Projekt. Und dann war ja dieser Twist, dass du einmal ein Shift and Share machst und in der jeweiligen Station dann nochmal eine Troika gewissermaßen, also nicht ganz so eine abgespeckte Troika, glaub, also habe ich es nochmal verstanden, und die Leute sich ja dann umdrehen, die gerade ihr Projekt gepitcht haben. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und mittlerweile ist es so, dass ich halt also außerhalb unseres KI-Labs werde ich halt von anderen Leuten auch mal so angefragt für andere Workshops. Und da habe ich gemerkt, also wir haben dann immer natürlich auf dem Whiteboard oder auf diesem Moderationspapier die Sachen gemacht, also gerade ein Echo-Cycle und so. Und irgendwann gemerkt, also dieses Jahr hatte ich dann die Idee, wir machen Poster da draus, so A0-Poster, wo wir nochmal die Schritte an die Seite schreiben, dann einen riesigen Echo-Cycle drauf machen, dass die Leute von sich aus damit arbeiten können. Und dann habe ich praktisch mit meiner Kollegin, die Designerin, also ich mache das dann in Canva immer so grob und sie macht das dann in richtig hübsch und professionell in Illustrator oder genau in Illustrator. Und die Poster haben wir jetzt auch schon zwei, dreimal eingesetzt und dann können die Leute damit auch weiterarbeiten und das kommt auch sehr gut an. Da habe ich klassisch wirklich einfach die Structures kopiert und das eine Poster, ich habe es jetzt Purpose Canva getauft, das ist so meine Eigenkreation. Da habe ich die Humusleiter von Johannes auf die eine Seite und dann so selbst also Bereiche eingerichtet. Ich will dazu auch noch mal einen LinkedIn-Post machen, wo dann so die Leute ihre Purpose-Statements sammeln können in der Gruppe und dann ein Purpose-Statement daraus kreieren können und das so als ein Poster, wo man das so ein bisschen übersichtlich zusammen hat, weil wir halt mit diesem Purpose beziehungsweise mit dem Nine Whys eigentlich gefühlt, ich glaube, jedes Projekt beginnen und da auch immer wieder die Leute wirklich so ein bisschen, nee, wir müssen erstmal über den Purpose reden.
Ja, was ja auch schön ist, dass die Leute diese Möglichkeit haben halt, ne, und nicht in einer Organisation seid, wo einfach gesagt wird, dieses Projekt, sieh zu, wie du damit fertig wirst, und überhaupt niemanden befragen kannst darüber, was ist denn der Purpose hier, warum machen wir das? Das erlebe ich ja teilweise auch noch in der Welt da draußen.
Ja, also jetzt muss man dazu sagen, das ist tatsächlich, also wir sind da als KI-Lab und wir machen diese Projekte. Und das ist halt in denen, wo praktisch Kolleginnen mich fragen, ob ich unterstützen kann, da machen wir das. In all den anderen Projekten wird es, oder was ich mitkriege, passiert das auch nicht. Und das ist,
Doch, noch nicht,
da
doch.
arbeiten, ja, noch nicht. Ich hoffe halt immer, dass sich einfach mehr Leute auch im öffentlichen Dienst finden, die in diesem überhaupt erstmal zu sagen, ich bin Facilitator. Also ich habe einen Dienstausweis, da steht tatsächlich Facilitator drauf. Das ist auch ganz verrückt. Und dass mehr Leute auch einfach sagen, das kann ich richtig gut. Und das ist meine Dienstleistung, zu sagen, ich unterstütze KollegInnen dabei, diese Probleme zu lösen. Also ich selber mache fachlich jetzt gar nicht so viel, sondern ich halte diese Prozesse, ich bin Prozessbegleiter. Oder wenn man sagt, ich möchte es einen Teil meiner Arbeitszeit machen, da tut sich, glaube ich, im öffentlichen Dienst was. Also ich bin auch in vielen Communities of Practice. Da sind die Liberating Structures aber noch nicht so breit angekommen, glaube ich. Also es gibt so ein paar Leute, die das machen, auch so in diesem Next-Verein oder so. Aber flächendeckend ist das noch nicht. Und die machen wirklich Projekte. Und das Klassische, was passiert, es wird sozusagen klassisch ein Projekt über den Zaun geworfen, jetzt macht mal. Oder im öffentlichen Dienst ist ja so, es kommt ein Gesetz. An dem Gesetz hat meistens keiner mitgeschrieben. Dann muss dieses vollzogen werden. Das heißt, das Amt kriegt zu sehen im Vollzug, ob das nun auf Bund, Land oder Kommune ist. Und dann heißt es, seht mal zu. Und oft ist es so, was, also es, sowohl die BürgerInnen sagen ja, es ist zu viel Bürokratie. Und auch im Amt sagen die, es ist viel zu viel. Und was ich merke ist, wir leben ja nun mal in einer Welt, die sehr komplex ist. Und das war sie schon immer. Aber in der Schnelligkeit durch dieses, die Möglichkeit, E-Mail zu schreiben, die KI, ist es ja noch schneller geworden, Dinge zu produzieren und auf Dinge reagieren zu müssen. Und wir haben ja nun einfach auch in den letzten, ja, Jahrzehnten einfach wissen wir mehr über Umwelt. Wir müssen halt auch Dinge mehr regulieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss mehr Gesetze, mehr Vollzüge. Und wir haben uns halt noch nicht überlegt, wie wollen wir mit dieser Komplexität, die ja am Ende des Tages darum geht, unsere Gesundheit zu schützen, unsere Umwelt zu schützen, also jetzt in dem Metier, wo ich bin und in anderen ist das aber ähnlich. Wie wollen wir denn mit dieser Komplexität umgehen? Wir können das halt nicht mehr klassisch über eine Gittermappe lösen, die jemand von A nach B trägt. Und diesen Prozess auch in ein digitales Tool zu knallen, ist auch nicht die Lösung. Das heißt, wir müssen einfach anfangen, Prozesse anders zu denken. Und dafür braucht es, finde ich, sowas wie Liberating Structures, wo du anfängst, diese Themen auch da anders anzugehen. So, das ist, glaube ich, ein Anfang. Aber das dauert.
Andere Lösungen finden, ne? Anderen Lösungsraum aufmachen, teilweise auch. Weil das Problem ist teilweise, ja, erlebe ich öfter mal, dass das Problem schon irgendwie schon sehr lösungs, also quasi, ne, also aufgrund einer Fehlkonzeption hat man das Problem, und wenn man das Problem dann neu betrachtet, merkt man, das Problem ist eigentlich gar kein Problem, wenn man es mal ein bisschen anders verortet. Dann hat man nämlich die Lösung auch ganz leicht dabei.
Ja, gibt es eine schöne Anekdote aus dem Workshop, den ich letztes Jahr im Sommer auch bei über 30 Grad gemacht habe. Da stand ich dann mit Menschen auf Sachbearbeitung, Teamleitung. Und da haben wir wirklich mühevoll im ganzen Tag so einen Workshop, eine Service Design Map gemacht, um diese Prozesse abzubilden, diese Prozesse erstmal visuell greifbar zu machen. Und ich werde nicht vergessen, wie die eine Sachbearbeiterin davor steht und sagt, jetzt, wo ich diesen Prozess visuell sehe, finde ich ihn noch viel beschissener, als er eh schon
Ja,
ist.
genau.
Der gehört
Diese
so, wie er ist, in die Mülltonne. Und da habe ich gesagt, ja, am Ende des Tages wird sie diesen Prozess wahrscheinlich, hat sie nicht das Mandat, diesen Prozess zu killen oder das abzuschaffen. Aber die Erkenntnis des Teams, denen seit Jahren keiner geholfen hat, sich für ihre Probleme niemand wirklich im Amt interessiert hat und die aber immer wieder damit sich mit Excel abmühen und das abstürzt, weil einfach der 100. Schachtel, der die Excel schon gar nicht mehr in dem Ordner öffentlich ist, weil es einfach das System, also das IT-System überfordert, davor zu stehen, zu sagen, dieser Prozess ist an sich müllig. Und der gehört eigentlich so, brauchst du nicht. So. Und da möchte ich eigentlich die Leute hinbringen. Dass sie von sich aus sagen, das müssen wir ganz anders denken. Und das finde ich immer so, deswegen, weil du vorhin gesagt hast, Systemsprenger, ich will mal gar nicht das System sprengen, auch wenn ich manchmal auch eine sehr unbequeme Art habe und auch überhaupt kein Problem damit habe. Ich glaube, es braucht solche Menschen, die kein Problem haben, in diesen explorativen Räumen die zu halten. Also ich sage immer, ich bin so Raumhalter für euch, und die Leute dahin zu führen da auch Lust drauf zu haben. Insofern, das kann ich halt ganz gut. So, insofern.
Das glaube ich. Das hört man auch raus. Gib mir noch mal für die Praxis deine wichtigste Do's bei der Vorbereitung und Durchführung bei so einem Workshop. Worauf achtest du ganz besonders, wenn ein Workshop reinkommt, wie du ihn vorbereitest und durchführst? Was sind so die Must-Do's?
Auftragsklärung. Ich mache meistens in meiner Wunschvorstellung, wollte ich meine Auftragsklärung, habe ich in der Ausbildung gelernt, 30 Minuten, da muss alles klar sein. Mittlerweile ist es oft ein kurzes Vorgespräch, so 10, 15 Minuten auf dem Flur oder ich werde mal kurz angerufen und dann sage ich, okay, lasst uns eine Auftragsklärung machen. So eine, und dann sage ich 30 Minuten nach 30 Minuten. Muss mir zumindest klar sein, worum geht's grob und kann ich überhaupt helfen? Also manchmal sind es ja auch Themen, wo ich sage, das ist gar nicht mein Metier oder da bin ich nicht die Richtige für oder ich habe auch gar keine Ressourcen. So, ne? Und die Auftragsklärung, finde ich, ist 50% oder die halbe Miete. Also wenn ich in einen Workshop gehe und habe vorher keine gute Auftragsklärung gemacht, dass sowohl ich weiß, worauf ich mich einlasse, als auch die Menschen, die das mit mir machen, dann kann dieser Workshop eine absolute Katastrophe werden. Hatte ich in den letzten Jahren zum Glück nicht, auf Holz geklopft, weil ich die Leute auch manchmal, wenn ich das Gefühl hatte, gut, dann brauchst du halt noch mal ein zweites Vorgespräch. Mittlerweile verteile ich auch manchmal tatsächlich so sprichwörtlich Hausaufgaben oder sage, wenn ihr nur einen Tag Zeit habt und das Problem lösen wollt, dann müsst ihr vorbereitet kommen, dann braucht es andere Sachen. Dass da aktiver auch im Vorfeld den Leuten zu sagen, was ist möglich, was nicht. Also es gibt bei mir auch immer so ein, also ich schreibe mir ein paar Sachen mit aus dem Vorgespräch und dann formuliere ich daraus einen Purpose für diesen Workshop für die. Und sage, lies dir diesen Purpose durch, danach diese vorgeschlagene Agenda und fühlt sich das so an, was du, also ist es das. Und dann zu Beginn des Workshops grase ich das nochmal ab oder taste das nochmal ab mit einem Prompto, wo ich dann frage, was erwartest du dir von heute? Was sollte nicht passieren? Und was willst du mehr? Also ich habe da so Dreierfragen immer, wo ich auch die Leute frage, was willst du heute beitragen? Was erwünscht, also was ist so deine Erwartungshaltung? Und damit die Leute einfach für sich, okay, das ist so mein Wunsch heute, ob sich der jetzt erfüllt, weiß ich nicht, aber um auch mal aufzumachen, okay, mit welchen unterschiedlichen Wünschen gehen die Leute eigentlich in so ein Format? Trotz Einladung, trotz Vorgespräch. Das ist eigentlich so, starte ich auch immer einen Workshop, bevor ich überhaupt in irgendwas reingehe. Und dann hat sich's gut bewährt. Also ich persönlich, das macht ja jeder anders. Ich mache meine Workshops alle auf Concept Board. Es gibt da, kannst es Miro machen, ist ja total wurscht. Ich bin halt auf Concept Board hängen geblieben und baue mir den Workshop so ein bisschen, damit ich so ein Zeitgefühl habe, bis wann muss ich ungefähr wo sein. Und merke dann aber im Workshop, okay, da werden wir nicht mal hinkommen. Und dann kann ich aber das rechtzeitig sagen. Und ein Angebot an die Gruppe machen. Wir werden das und jetzt nicht mehr da reingehen, aber wollt ihr hier bleiben? Oder wenn ihr sagt, nee, dann müssen wir da aber jetzt abbrechen. Und das den Leuten auch immer zu sagen, ich habe mir von Daniel auch dieses laute Flüstern geklaut. Also wenn wir das zu zweit, zu dritt machen, sage ich immer am Anfang, wir werden heute auch immer wieder miteinander sprechen und so tun, als ob ihr nicht da seid. Einfach damit ihr wisst, wo wir gedanklich gerade sind oder was so als nächstes passiert. Und falls wir was ändern müssen, also die Agenda auch schlicht und ergreifend ändern müssen, dass die Leute immer so ein bisschen die Gruppe mitkommt und nicht auf einmal, okay, wo sind wir jetzt?
Okay. Ja. Sehr schön. Hört gut zu. Das sind alles hundertprozentig die richtigen Dinge, die man machen sollte, auch meiner Meinung nach. Von daher vielen Dank, dass du das mal schön zusammengefasst hast. Wir kommen langsam zum Ende, liebe Steffi. Was hast du noch an Tipps, Inspiration, irgendwie, was du noch loswerden wolltest, was du vorher noch nicht sagen konntest?
Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe schon eine Menge reingepackt. Ich habe im Vorfeld auch überlegt, was so meine liebste LS ist und festgestellt, wie man an diesem Schmierzettel sehen kann. Also den könnt ihr HörerInnen jetzt nicht sehen, aber da sind ganz viele Sachen draufgeschrieben. Und ich glaube, so Troika und das Shift and Share, das sind so meine Twist, Troika und Shift and Share. Und wenn ihr anfangen wollt mit LS, empfehle ich euch einfach immer noch das Buch von Dani, auch wenn er von sich selber behauptet, dass er es heute ganz anders schreiben würde.
Natürlich.
Und das Buch von Birge, das erste, würde ich sagen, also als Inspiration.
Einfach
Und
zusammenarbeiten, das ja.
genau. Und da auch hier, ich habe es ja erst nach Jahren nochmal gelesen. Also als du mich kontaktiert hattest, hatte ich tatsächlich dann gesagt, Mensch, da könnte ich noch mal reingucken und danach habe ich diese Struktur für das Konfliktgespräch ja geklaut und werde die jetzt auch in einem Programm, was ich gerade konzipiere, werde ich das als Vorschlag, wie man ein gutes Konfliktgespräch führen könnte, um was zum Festhalten zu haben, eine gute Struktur mit den Moving Motivators. Genau, aber um anzufangen, einfach ein One-to-for-all und sucht euch vielleicht eine Gruppe, wo ihr die psychologische Sicherheit habt, dass sozusagen, wo ihr wisst, okay, die haben da auch Lust zu, da ist es nicht schlimm, wenn man, also diesen Ausprobierraum, Am Ende wird es aber immer, wenn es im Arbeitskontext ist, ist ein klassischer Rat. Was ich gemerkt habe, wenn du in diese ganzen Formate gibst, wo auch Coaches, Organisationsentwickler, also Peer Group, wirst du anders DLS machen und mit einer anderen also einem anderen Enthusiasmus rangehen, als wenn du in dein System gehst. Also System meint deine Firma, dein Projekt, wo auch immer. Du wirst immer Menschen nicht 100% mitnehmen und du wirst Menschen begeistern. Also du wirst immer das ganze bunte Potpourri an Emotionen haben und dann einfach für sich dieses Gefühl, ich muss jetzt mich nicht davon runterziehen lassen, dass ich diese eine Person nicht habe erreicht. Und immer dran denken, wen hast du denn schon damit inspiriert? Und ich glaube auch immer ganz gut, wenn du merkst, du stumpfst nicht ab. Also wenn du sagst, der ist mir doch eh egal, ob die das cool finden oder nicht. Ich glaube, wenn ich diesen Punkt in meinem Leben erreicht habe, dann sollte ich überlegen, Gärtner zu werden oder irgendwas anderes zu machen. Und da vielleicht auch ein bisschen liebevoll mit sich selbst zu sein als Facilitator. Das hilft mir und fände ich auch immer, ich hätte mir manchmal gewünscht, dass mir das am Anfang auch jemand gesagt hätte. Ich war halt immer sehr furchtlos. Ich habe die Dinge gemacht, auch mit Menschen in Uniform, ohne auch manchmal zu sagen, okay, vielleicht ist das nichts für die, aber ich habe gedacht, am Ende des Tages tut der Schritt aus der Komfortzone ja auch gut und ich halte die Kritik auch gerne aus.
Die kann man ja auch liegen lassen.
Genau, ist ja, ich sage immer bei den Einladungen für die LS, so ich lade euch ein und denkt dran, das ist ein Sushi-Buffet. Also wenn du so einen Fragenteppich hast, was, so viele Fragen sollen wir beantworten? Nein, es gibt Menschen, die resonieren eher auf diese Frage, auf diese, ist wie ein Sushi-Buffet. Pick dir eine Frage raus und mit dieser Frage startest du.
Genau. Sehr schön. Ja, Shabi, vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast warst.
Hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten.
Sehr schön. Vielleicht schaffen wir noch mal ein zweites Gespräch. Ich habe da noch ein paar Sachen, die jetzt aufgrund der Zeit nicht mehr rangekommen sind. Ja, das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Wenn du Lust hast, mit mir über deine Praxiserfahrung zu sprechen, melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com oder schreib mich auf LinkedIn an. Den Liberating Structures Praxis Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter, denn nur mit Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit noch mehr Menschen Liberating Structures ausprobieren können. Ich bin Christian Weinert und ich freue mich, von euch zu hören.